Die Baracken von Foligamini. Danach begann ein ganz anderes Abenteuer. Wir wurden gleich getrennt und mit den gewissen wenigen Dingen, die wir dabei haben durften, zum Transport bereit gemacht. Ich wurde mit Karantzazas, Krikeli, seinem Angestellten der Bank, und Oikonomopoulos in einer Vierergruppe zu den Baracken des Gefängnisses an der Foligamini-Straße gebracht. Dort befand sich rechts neben der Straße ein felsiger Hügel, auf dem es vor langer Zeit Mannschaftsunterkünfte, eine Art Kaserne, gab. Dann haben die Deutschen ein Gefängnis daraus gemacht, von wo aus die sogenannten Transporte stattfanden. Dort kamen die hin, die schon verurteilt worden waren, an denen Maß genommen worden war, wie wir sagten. Der eine hatte 5, der andere 10 Jahre oder lebenslang aufgebrummt bekommen. Und alle waren für Arbeitslager in Deutschland bestimmt. Wir blieben dort nur kurze Zeit, wenn ich mich recht entsinne. Die Verhandlung vor dem Militärgericht fand am zweiten Weihnachtstag statt und schon Ende Januar sollte der Transport losgehen, bei dem auch wir dabei waren. Hier muss ich sagen, dass wir nach der Verurteilung und Erhaltung unseres Strafmaßes etwas lockerer behandelt wurden und uns dann in Partisanenjargon unterhielten. Denn prinzipiell gab es kein Vertrauen. Wir konnten nicht einfach so drauf losreden. Aber jetzt sagten wir, wir kommen nach Deutschland. Das konnten wir Griechen zueinander sagen und wir erzählten uns natürlich nur nebenbei, welche Rolle jeder von uns im Widerstand gespielt hatte. Es passierte aber auch Pannen unsererseits und dann leider gab es immer auch Spitzel im Gefängnis, was diese Baracken von Foligamini wohl ja waren. Der Alltag glich dem im Gefängnis Averhof. Es gab die gleichen Morgenappelle, das gleiche Essen und den gleichen Ablauf, Frühstück, Hofgang und so weiter. Und auch die Leibesübungen, die im Gefängnis Averhof obligatorisch waren, fanden hier statt. Da ich Reserveoffizier und somit ein Spezialist war, sozusagen eine besondere Ausbildung in Fragen der Leibesübungen hatte, musste ich mit allen Gefangenen schwedische Gymnastik üben. Die fand zu einer festgelegten Morgenstunde statt. Alle Schlafsäle waren beteiligt, schließlich bestand dafür eine Notwendigkeit. Denn wenn man ständig eingesperrt ist, kein direktes Sonnenlicht hat, keine frische Luft bekommt, sind die Auswirkungen auf den Körper bekanntlich schwerwiegend. Am Leben dort hatte ich wegen der Gymnastikstunden, die ich gab, ziemlichen Gefallen gefunden. Zusammen mit den anderen Gefangenen verbrachte ich morgens 2 bis 3 Stunden mit Leibesübungen, bis ich alle Schlafsäle durch hatte. Wie sich zeigte, kamen Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes oft ins Gefängnis. Sie verteilten sogar Pakete, 1 für jeden. Und das war bedeutend, denn das Paket beinhaltete Lebensmittel, die man normalerweise in Athen gar nicht mehr bekam. Empfänger waren die Strafgefangenen, die am nächsten Tag abtransportiert werden sollten. Wir bekamen die Information, dass mit Hilfe der Frauen des Roten Kreuzes, die ins Gefängnis kamen und Pakete verteilten, oft Ausbrüche aus dem Transportwaggons organisiert wurden. Und wir hatten Informationen, dass diese Frauen Kontakt zu den Partisanen hatten. So fanden an bestimmten Stellen, die der Zug in Richtung der griechischen Grenze passierte, gelegentlich Befreiungsaktionen statt. Einige begannen zu hoffen, dass auch sie Aussicht auf eine solche günstige Gelegenheit bestehen könnten. Natürlich gehört zu so einer Flucht in erster Linie absolutes Vertrauen zu den Menschen, die im selben Waggon transportiert wurden. All das besprachen wir untereinander und versuchten uns kennenzulernen, den Charakter des anderen zu erfassen, da in uns die Hoffnung auf einen Ausbruch keimte. Es vergingen viele Tage, bis der Zug das Land verließ, weil es nur sehr langsam vorankam und oft halten musste. Anschläge wurden befürchtet, insbesondere an bestimmten Punkten, die von den Partisanen kontrolliert wurden. In den Bergen und Pässen waren die Deutschen sehr vorsichtig. Die wichtige Brücke über den Fluss Gorgopotamus war bereits gesprengt worden. Dieses Ereignis gebot Vorsicht und es hatte auch Vorkommnisse an anderen Stellen des Bahnnetzes gegeben. So brauchten wir fast eine Woche bis zur Grenze. Für die Strecke vom Ausgangsbahnhof bis hoch zum Grenzübergang war schließlich fast eine Woche verstrichen. Denn daran kann ich mich noch gut erinnern, die gesamte Reise dauerte 16 Tage. Ziel war, zumindest am Anfang, das von den Deutschen besetzte Polen. Nun standen wir zum Abtransport bereit. Wir hatten Informationen über die Flucht einer Gruppe von etwa 40 Personen aus einem Eisenbahnwaggon. Einer der Gefangenen hatte eine kleine Metallsäge bei sich, die man zusammenrollen und verstecken konnte. So ein Werkzeug ist etwa 15 cm lang, aus Stahl und sehr dünn. Das Sägeblatt kann man zusammenrollen, vom Format her ist es dann nicht mal so groß wie ein Schreibstift. Die Säge war also aufgerollt, mit einem Pflaster zugeklebt und vor dem Aufspringen gesichert worden. Die Frauen vom Roten Kreuz hatten Pakete ausgegeben und damit alles vorbereitet. In den Paketen gab es allerlei: Schwiff, Zwieback, Butter, Marmelade, Kekse, auch noch Holzpantinen. Die Strafgefangenen war es nämlich verboten, Straßenschuhe anzuziehen. Dem Roten Kreuz war es daher erlaubt, an die Strafgefangenen Holzschuhe zu verteilen. Das war ja ein Artikel, den die Gefangenen auf jeden Fall brauchten. Die Frauen hatten einen Schreiner gebeten, in eine Pantine einen Hohlraum einzuarbeiten. Wie gesagt, das Sägeblatt war ganz eng zusammengerollt und im Holzschuh integriert. Bei einem heftigen Schlag, beispielsweise auf einen Stein, fiel nun der Schuh auseinander und zum Vorschein kamen ein oder mehrere Sägeblätter. So machte das die Widerstandsorganisation. Mit dieser Säge hatte also nun einer der Gefangenen während eines nächtlichen Halts und in Absprache mit den Partisanen eine Bohle des Wagenbodens herausgeschnitzen. Alle 40 konnten im Schutz der Dunkelheit durch die Öffnung im Bretterboden aussteigen und in die Nacht entkommen. Dieser Vorfall zwang die Deutschen, die Kontrollen zu verstärken. Sie waren gezwungen, bei den Transporten eigene Leute in die Waggons zu stecken. Auf der Außenwand dieser Eisenbahnwaggons stand 4 Stück Vieh. Nur wurde da nicht 4, sondern 44 Lebewesen eingepfercht. 20 Strafgefangene auf der einen Schmalseite, weitere 20 auf der anderen. Im Freiraum dazwischen wurden an den zentralen Seitentüren 4 deutsche Soldaten platziert, die den Transport begleiteten. Sie hatten einen Bollerofen, um sich zu wärmen, da es Winter war, und einen Wasserbehälter zum Waschen. Aus solch einem Wagen sollte also die Flucht organisiert werden. Wir waren nicht alleine, es gab Wachen. Die Aktion war also sehr schwierig. Dann gab es noch einen weiteren Fluchtversuch. Das hatten wir im Gefängnis erfahren. Ein weiterer Grund für die verstärkten Kontrollen seitens der Deutschen. Noch vor Abfahrt des Waggons, aus dem die Flucht organisiert werden sollte, wurde der Anführer gefasst. Es war derjenige, der die Bohle entfernen sollte. Auch er hatte das Sägeblatt eng zusammengerollt, es dann aber, und verzeihen Sie mir diese Details, in seinem Anus versteckt, um die Säge durchzuschmuggeln. Denn die Kontrollen waren extrem gründlich. Das war bei unserer Kontrolle nicht anders. Ich komme gleich darauf zurück. Aber in diesem Fall gab es einen Verräter, der Bescheid wusste, sodass das Sägeblatt aus dem Versteck herausgeholt wurde. Was daraufhin folgte, ist keinem von uns bekannt. Wir erfuhren von der Gründlichkeit der Kontrolliert wurden die Pakete vom Roten Kreuz. Sie wurden geöffnet und inspiziert. Die Holzbandinen, alle anderen Sachen auch. Auch wir wurden durchsucht. Frühmorgens wurde im Gefängnis Warmwasser vorbereitet. Es gab für uns ein gründliches heißes Bad und danach Gefängnisunterwäsche. Und weil die Deutschen Angst vor Infektionen und Läusen hatten. Ich erinnere mich an das heiße Wasser. Es war Ende Januar und sehr kalt. Am Vortag hatte es sogar geschneit. Noch erhitzt vom Bad wurden wir in den Hof gebracht. Dort hatten wir unsere Kleidung abgelegt. Wir wurden dann über 2 Stunden lang nackt in der Kälte gründlich durchsucht, mussten uns mit erhobenen Armen an die Wand stellen, uns vorn überbeugen, unser Hinterteil der Kontrolle zur Verfügung stellen. Es wurde auch kontrolliert, ob wir mit Pflaster an den Beinen, in den Achselhöhlen oder anderswo irgendetwas befestigt hatten. Das war der Grund der strengen Kontrolle. Und die Stelle, an der am gründlichsten gesucht wurde, war der Anus. Warum? Weil es diesen Vorfall gegeben hatte, weil dort ein Sägeblatt gefunden worden war. Nach diesen Kontrollen fühlten wir uns deprimiert und erniedrigt. Es hätten und andere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden können, um uns diese Art von Kontrolle zu ersparen. Bei der Durchsuchung wurde nichts gefunden. Wir nahmen unsere Sachen und gingen zum Waggon. Der Alltag glich dem im Gefängnis Awarow. Es gab die gleichen Morgenappelle, das gleiche Essen und den gleichen Ablauf, Frühstück, Hofgang und so weiter. Und auch die Leibesübungen, die im Gefängnis Awarow obligatorisch waren, fanden hier statt. Da ich Reserveoffizier und somit ein Spezialist war, sozusagen eine besondere Ausbildung in Fragen der Leibesübungen hatte, musste ich mit allen Gefangenen schwedische Gymnastik üben. Die fand zu einer festgelegten Morgenstunde statt. Alle Schlafsäle waren beteiligt, schließlich bestand dafür eine Notwendigkeit. Denn wenn man ständig eingesperrt ist, kein direktes Sonnenlicht hat, keine frische Luft bekommt, sind die Auswirkungen auf den Körper bekanntlich schwerwiegend. Am Leben dort hatte ich wegen der Gymnastikstunden, die ich gab, ziemlichen Gefallen gefunden. Zusammen mit den anderen Gefangenen verbrachte ich morgens 2 bis 3 Stunden mit Leibesübungen, bis ich alle Schlafsäle durch hatte. Wie sich zeigte, kamen Mitarbeiterinnen des Roten Kreuzes oft ins Gefängnis. Sie verteilten sogar Pakete, 1 für jeden. Und das war bedeutend, denn das Paket beinhaltete Lebensmittel, die man normalerweise in Athen gar nicht mehr bekam. Empfänger waren die Strafgefangenen, die am nächsten Tag abtransportiert werden sollten. Wir bekamen die Information, dass mit Hilfe der Frauen des Roten Kreuzes, die ins Gefängnis kamen und Pakete verteilten, oft Ausbrüche aus dem Transportwaggons organisiert wurden. Und wir hatten Informationen, dass diese Frauen Kontakt zu den Partisanen hatten. So fanden an bestimmten Stellen, die der Zug in Richtung der griechischen Grenze passierte, gelegentlich Befreiungsaktionen statt. Einige begannen zu hoffen, dass auch sie Aussicht auf eine solche günstige Gelegenheit bestehen könnten. Natürlich gehört zu so einer Flucht in erster Linie absolutes Vertrauen zu den Menschen, die im selben Waggon transportiert wurden. All das besprachen wir untereinander und versuchten uns kennenzulernen, den Charakter des anderen zu erfassen, da in uns die Hoffnung auf einen Ausbruch keimte. Es vergingen viele Tage, bis der Zug das Land verließ, weil es nur sehr langsam vorankam und oft halten musste. Anschläge wurden befürchtet, insbesondere an bestimmten Punkten, die von den Partisanen kontrolliert wurden. In den Bergen und Pässen waren die Deutschen sehr vorsichtig. Die wichtige Brücke über den Fluss Gorgopotamos war bereits gesprengt worden. Dieses Ereignis gebot Vorsicht und es hatte auch Vorkommnisse an anderen Stellen des Bahnnetzes gegeben. So brauchten wir fast eine Woche bis zur Grenze. Für die Strecke vom Ausgangsbahnhof bis hoch zum Grenzübergang war schließlich fast eine Woche verstrichen. Denn daran kann ich mich noch gut erinnern, die gesamte Reise dauerte 16 Tage. Ziel war, zumindest am Anfang, das von den Deutschen besetzte Polen. Nun standen wir zum Abtransport bereit. Wir hatten Informationen über die Flucht einer Gruppe von etwa 40 Personen aus einem Eisenbahnwaggon. Einer der Gefangenen hatte eine kleine Metallsäge bei sich, die man zusammenrollen und verstecken konnte. So ein Werkzeug ist etwa 15 cm lang, aus Stahl und sehr dünn. Das Sägeblatt kann man zusammenrollen, vom Format her ist es dann nicht mal so groß wie ein Schreibstift. Die Säge war also aufgerollt, mit einem Pflaster zugeklebt und von vor dem Aufspringen gesichert worden. Die Frauen vom Roten Kreuz hatten Pakete ausgegeben und damit alles vorbereitet. In den Paketen gab es allerlei: Schwiff, Zwieback, Butter, Marmelade, Kekse, auch noch Holzpantinen. Die Strafgefangenen war es natürlich nämlich verboten, Straßenschuhe anzuziehen. Dem Roten Kreuz war es daher erlaubt, an die Strafgefangenen Holzschuhe zu verteilen. Das war ja ein Artikel, den die Gefangenen auf jeden Fall brauchten. Die Frauen hatten einen Schreiner gebeten, in eine Pantine einen Hohlraum einzuarbeiten. Wie gesagt, das Sägeblatt war ganz eng zusammengerollt und im Holzschuh integriert. Bei einem heftigen Schlag, beispielsweise auf einen Stein, fiel nun der Schuh auseinander und zum Vorschein kamen ein oder mehrere Sägeblätter. So machte das die Widerstandsorganisation. Mit dieser Säge hatte also nun einer der Gefangenen während eines nächtlichen Halts und in Absprache mit den Partisanen eine Bohle des Wagenbodens herausgeschnitzen. Alle 40 konnten im Schutz der Dunkelheit durch die Öffnung im Bretterboden aussteigen und in die Nacht entkommen. Dieser Vorfall zwang die Deutschen, die Kontrollen zu verstärken. Sie waren gezwungen, bei den Transporten eigene Leute in die Waggons zu stecken. Auf der Außenwand dieser Eisenbahnwaggons stand 4 Stück Vieh. Nur wurde da nicht 4, sondern 44 Lebewesen eingepfercht. 20 Strafgefangene auf der einen Schmalseite, weitere 20 auf der anderen. Im Freiraum dazwischen wurden an den zentralen Seitentüren 4 deutsche Soldaten platziert, die den Transport begleiteten. Sie hatten einen Bollerofen, um sich zu wärmen, da es Winter war, und einen Wasserbehälter zum Waschen. Aus solch einem Wagen sollte also die Flucht organisiert werden. Wir waren nicht alleine. Es gab Wachen. Die Aktion war also sehr schwierig. Dann gab es noch einen weiteren Fluchtversuch. Das hatten wir im Gefängnis erfahren. Ein weiterer Grund für die verstärkten Kontrollen seitens der Deutschen. Noch vor Abfahrt des Waggons, aus dem die Flucht organisiert werden sollte, wurde der Anführer gefasst. Es war derjenige, der die Bohle entfernen sollte. Auch er hatte das Sägeblatt eng zusammengerollt, es dann aber, und verzeihen Sie mir diese Details, in seinem Anus versteckt, um die Säge durchzuschmuggeln. Denn die Kontrollen waren extrem gründlich. Das war bei unserer Kontrolle nicht anders. Ich komme gleich darauf zurück. Aber in diesem Fall gab es einen Verräter, der Bescheid wusste, sodass das Sägeblatt aus dem Versteck herausgeholt wurde. Was daraufhin folgte, ist keinem von uns bekannt. Wir erfuhren von der Gründlichkeit der Kontrolle. Kontrolliert wurden die Pakete vom Roten Kreuz. Sie wurden geöffnet und inspiziert. Die Holzpantinen, alle anderen Sachen auch. Auch wir wurden durchsucht. Frühmorgens wurde im Gefängnis Warmwasser vorbereitet. Es gab für uns ein gründliches heißes Bad und danach Gefängnisunterwäsche. Und weil die Deutschen Angst vor Infektionen und Läusen hatten. Ich erinnere mich an das heiße Wasser. Es war Ende Januar und sehr kalt. Am Vortag hatte es sogar geschneit. Noch erhitzt vom Bad wurden wir in den Hof gebracht. Dort hatten wir unsere Kleidung abgelegt. Wir wurden dann über 2 Stunden lang nackt in der Kälte gründlich durchsucht, mussten uns mit erhobenen Armen an die Wand stellen, uns vornüberbeugen, unser Hinterteil der Kontrolle zur Verfügung stellen. Es wurde auch kontrolliert, ob wir mit Pflaster an den Beinen, in den Achselhöhlen oder anderswo irgendetwas befestigt hatten. Das war der Grund der strengen Kontrolle. Und die Stelle, an der am gründigsten gesucht wurde, war der Anus. Warum? Weil es diesen Vorfall gegeben hatte, weil dort ein Sägeblatt gefunden worden war. Nach diesen Kontrollen fühlten wir uns deprimiert und erniedrigt. Es hätten und andere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden können, um uns diese Art von Kontrolle zu ersparen. Bei der Durchsuchung wurde nichts gefunden. Wir nahmen unsere Sachen und gingen zum Waggon.